Ich begrüße Sie zu unserem Gottesdienst. Wir haben das Wort unseres Herrn für heute Morgen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und nun möchten wir Sie einladen zu einem kleinen Experiment. Wir wollen mit Ihnen zusammen singen und diesmal ohne die Orgel, mit dem Chor, und Sie alle mit einbeziehen.
Ja, Sie sind so ein herrlicher Chor und wir nehmen Sie als Melodiestimme und singen mit dem Chor vierstimmig dazu. Und ich glaube, dass es sehr schön werden wird. Das Lied sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. 233 in Ihrem Gesangbuch.
Die Verse 1, 3 und 7. Lieber Herr, das wollten wir so gerne, dass alles jetzt einstimmen kann in dieses Lob. Und bei uns ist doch so viel auch bedrückt und traurig, wenn wir so zusammenkommen, beschwert uns auch vieles, was nicht recht ist vor dir. Und da bitten wir dich zuerst, dass du uns reinigst, dass du die dunklen Dinge aus unserem Leben wegschaffst und uns vergibst, dass wir dich loben können und dich preisen. Wir wollen dir danken für deine große Geduld mit uns, für deine Liebe, mit der du uns getragen hast, nicht nur die letzten Tage, sondern unser ganzes Leben lang. Und nun wirke du es, dass unser Leben ein Lobgesang wird für dich, dass wir uns lösen von den nichtigen Dingen, und dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern auch Täter werden. Wir wollen dir aber auch jetzt in der Stille all das sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Wir danken dir, Herr, dass du nahe bist.
Und ich glaube, ihr
Amen.
Nehmen
Platz. Jetzt singen wir miteinander das Lied 524, Vers 1 bis 7.
Herr Hirzel, wir können jetzt doch den Chor hören an dieser Stelle. Dankeschön. Wir wollen es auch in unseren Gottesdiensten so halten, dass wir uns der Ordnung auch der verantwortlichen Ältesten anschließen
im Ablauf unseres Gottesdienstes. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft, wo Sie gern vor dem Gottesdienst teilnehmen. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt. Aber wir wollen den Gottesdienst, so heißt es einmal der Apostel Paulus, verfügt, alles soll nach einer Ordnung geschehen, weil auch unser Gott ein Gott der Ordnung ist, ohne dass wir damit etwas ersticken wollen. Hören wir unsere Schriftlesung 1. Timotheus 6. Ich möchte Ihnen raten, dass Sie Ihre Bibel vornehmen. Wir haben auch gerade erlebt, wie Bibelworte vermischt mit eigenen persönlichen Deutungen als Wort Gottes uns verkündigt werden wollen. Und da müssen wir darauf achten, was uns das Wort Gottes sagt. Wir werden in Zeiten hineingehen, wo persönliche Deutungen zunehmend das Wort Gottes umbiegen. Gerade wollen wir das unterscheiden und wir wollen uns auf das Wort Gottes gründen, wie es uns die Apostel und Propheten gegeben haben. Und wir glauben, dass auch alle Prophetie sich an diesem Wort der Bibel messen muss. Es gibt keine neue Offenbarung über das Wort der Apostel und Propheten hinaus. Auf diesem Grundstein ruht unser Glaube. Und darum habe ich schon vor längerer Zeit Sie gebeten, Ihre Bibeln zu haben, denn dann haben Sie Orientierung. 1. Timotheus 6, von Vers 6 ab. Und in der Tat ist die Frömmigkeit ein großer Gewinn, aber für den, der genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und verstricken sich in viele törichte und schädliche Begierden, die die Menschen in Verderben und Verdammnis stürzen. Denn Habsucht ist eine Wurzel aller Übel. Der sind einige verfallen und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Und nun lesen wir weiter von Vers 17 bis 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, damit wir es genießen. Sie sollen aber Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein und sich dadurch einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Und dann hat uns Allendorf das schöne Lied geschenkt, Herr habe, acht auf mich. Wie der Herr uns losreißen muss von unserem ganzen irdischen Sinn. Wir wollen dieses Lied 524 singen, die Verse 1 bis 7. Unser Predigtext steht Markus 10. Sie in Ihren Bibeln aufschlagen. Markus 10, Vers 17 bis 27. Vom Gefahr des Reichtums. Von der Gefahr des Reichtums. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor Jesus nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber Jesus sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst ja die Gebote genau. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben, du sollst niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu Jesus: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Aber Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber war ganz niedergeschlagen über die Antwort und ging traurig davon, denn er hatte einen großen Besitz. Und Jesus sah um sich und sagte zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber waren von seinen Worten tief betroffen. Aber Jesus antwortete ihnen wiederum: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie waren aber noch viel mehr erschrocken und sagten zueinander: Wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alles ist möglich bei Gott. Herr, schaffe du es, dass wir selig werden. Amen. Es ist immer etwas kompliziert, wenn man über den Reichtum spricht. Ich traf mal einen Mann, der mir ganz erfüllt erzählte, wie er eine Predigt gehört hat gegen die Reichen. Und das wäre so nötig, dass man in der Kirche das auch mal beim Namen nennt. Und ich war völlig verdutzt, denn der Mann, der mir das erzählte, war in meinen Augen steinreich. Er hat das gar nicht auf sich bezogen. Und das geht so leicht, dass man immer den anderen darunter meint. Und Reiche haben es auch sehr schwer. Die müssen mehr Steuern zahlen als andere. Und viele liebe Freunde warten, dass immer etwas abfällt für sie. Und vom Schenken können die ja auch nicht leben. Und schließlich ist es auch gar nicht so arg leicht in unseren Zeiten dafür zu sorgen, dass man sein Gut erhält. Und doch ist hier von Reichen die Rede. In einer ganz klaren Rede von Jesus, dass Reiche nicht ins Reich Gottes kommen können. Darum will ich es Ihnen sagen, falls Sie es noch nicht gemerkt haben: Wir sind Reiche. Wir sind reich, schon am letzten Sonntag sagte ich, so etwas hat es in der Geschichte des deutschen Volkes und wahrscheinlich auch weltweit noch nie gegeben, wie wir heute aus dem Vollen schöpfen können, auch wenn Sie mal diesen Monat gerade knapp bei Kasse sind. Wir sind unheimlich reich. Und das ist für uns eine Frage, wie wir umgehen mit unserem Geld und mit den Dingen, die uns anvertraut sind. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir noch reicher würden. Darum habe ich ein Thema formuliert, das diese ganze Geschichte zusammenfassen soll und gleich die Deutung zeigt, dieser Begegnung Jesu mit diesem reichen jungen Mann. Ein Reicher bleibt arm. Mein erster Punkt: Er merkt, was ihm fehlt. Normal ist, dass reiche Leute ein Gespür haben, was ihnen fehlt. Wo man Geschäfte machen kann, da muss man richtig die Nase im Wind haben. Da muss man im richtigen Moment sein Geld investieren und im richtigen Moment es zurückhalten. Denn man kann immer noch mehr draus machen. Das ist das Geheimnis des Reichtums. Aber dieser junge Mann unterscheidet sich ja. Er spürt, dass ihm etwas fehlt. Nämlich nicht mehr Reichtum und nicht mehr Güter und nicht neue Investitionen und nicht neue Anlagen und nicht eine bessere Rendite. Sondern das ist doch toll, dieser junge Mann hat ein Gespür, dass ihm ewiges Leben fehlt. Ewiges Leben, das von Gott kommt. Und ich meine, das ist die Chance, warum Reiche selig werden können. Die spüren besser als andere, dass man mit dem Reichtum gar nicht viel kaufen kann. Vielleicht ist es die Tücke, dass die Armen sich immer vorstellen, wenn ich einmal Geld hätte, wenn ich einmal an die Schätze herankäme, und denken Sie jetzt bitte nicht, dass die Hungersnöte und die großen Wirtschaftskatastrophen heilsam wären für das geistliche Leben der Menschen. Im Gegenteil, dort sind oft die Träume noch viel mehr fixiert auf die Güter und das Geld. Dieser junge Mann spürt so deutlich, Geld ist recht und Geld ist gut und Geld ist schön und Geld macht Spaß. Aber daneben gibt es Leben, das von Gott kommt und das kann ich mir nicht mit Geld kaufen. Und dieses müsste ich haben, dass er sich überhaupt Zeit nimmt, Jesus aufzusuchen. Wir haben es uns angewohnt, in unseren Klischees solche Leute kurz fertig zu machen. Und dieser reiche junge Mann, da sagen wir, der war eben geldgierig, der war wahrscheinlich weniger geldgierig als wir alle, wie wir oft herumknapsen, wenn es nur um die Stille geht, die wir täglich über dem Wort Gottes haben. Ich weiß nicht, mit welchem Heißhunger Sie nach Leben aus Gott suchen. Dieser junge Mann hat gesucht. Er machte sich auf, lief zu Jesus, fragt ihn. Und es stellt sich rasch in dem Gespräch heraus, dass er nicht nur einer dieser üblichen Schwätzer ist. Und er ist auch nicht einer derer, die sagen, ich habe eine religiöse Sehnsucht, sondern einer, der das mit seinem Gehorsam bekräftigen will. Was wünschen wir uns mehr? Einer, der das auch lebt. Man hat immer wieder ja als Bibelleser einen merkwürdigen Eindruck, wenn man diese Antwort des jungen Mannes hört. Gibt's denn das? Sicher kannte er die Bergpredigt nicht, wo Jesus ja die Gebote so entlarvend verkündigt hat, dass gar keiner sich mehr verstecken kann. Und dieser junge Mann ist natürlich auch ein Mischmasch aus Selbstbetrug und Redlichkeit, wie wir es alle sind. Aber wie er dort vor Jesus dies sagt, ist dies echt, dass er die Gebote, so wie er sie einfach verstehen muss und verstehen kann, als ein treuer Leser des Wortes Gottes gehalten hat. Er hat seinen Eltern nichts vorenthalten an Liebe und Treue. Und er hat seinem Nächsten nichts vorenthalten und ich nehme das so vielen Christen auch gar nicht ab, wenn im Raum der Kirche heute so gesprochen wird, als ob das Wirtschaftsleben so kriminell und so dunkel wäre. Ich weiß nicht, ob wir im Raum der Kirche so viel Recht haben, mit Steinen zu werfen. Ich kenne ja auch viel Dunkles in der Kirche. Und ich denke, es geht auch sehr ethisch und sehr vornehm zu. Und ich bewundere viele verantwortliche Leute in der Wirtschaft, im Bankenwesen, die sehr treu und redlich arbeiten. Wer da pauschal verdächtigen will, wie es heute immer wieder tut und wie man Menschen, besonders den Massen, nach dem Volk reden will, der wird der Wahrheit nicht gerecht. Dieser junge Mann war verantwortungsbewusst und war edel und er hat es sehr ernst genommen und er wollte mit seinem Leben etwas Treues und Gutes für seinen Herrn wirken. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und Jesus bekräftigt dies noch einmal ausdrücklich und er sah ihn an und liebte ihn. Das zum Zeichen, dass es wahr ist und richtig ist. Das ist nicht bloß eine Lüge gewesen. Sonst hätte ihn Jesus sofort mit harten Worten gestraft. Und doch, wo liegt das bei dem jungen Mann? Dieses eine, warum Jesus ihn nicht gleich freudig aufnimmt. Wenn so einer zu uns käme, wir würden ihn sofort wahrscheinlich mit einem wichtigen Posten betrauen und sagen, schön, dass Sie kommen und das freut uns, vielleicht wächst er noch im Glauben. Das ist ja immer dieses unbegrenzte Vertrauen, dass einer geistlich wächst. Und Jesus sagt, nein, der Anfang muss richtig sein. Wenn der Anfang nicht richtig ist, dann kann es auch hinten nicht wachsen. Und der Anfang war noch nicht richtig. Darum spricht er mit diesem jungen Mann so deutlich noch einmal und redet ihn an. Denn dahinter steckt ja eine uralte religiöse Frage, die Sie alle kennen aus unseren Tagen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? So fragen die Menschen, die erschüttert sind und spüren, dass ihr Leben vor Gott nicht taugt. Das können Sie in allen Religionen verfolgen. Was muss ich tun? Ich wallfahrte nach Lourdes, wenn es sein muss. Ich spende ein Vermögen. Ich gehe in den Urwald und pflege die Aussätzigen. Ich tue alles, was ich nur tun kann. Sag mir, was ich tun muss. Diese Frage wurde laut an Pfingsten, als der Geist Gottes über die Menschen fiel. Und sie wurden beunruhigt und fragten, was müssen wir jetzt tun? Wir wollen was tun, wollen was Großes tun. Der junge Mann, wie er vor Jesus steht, ein korrekter junger Mann, wie wir nur Freude an ihm haben können, ein ernsthafter, pflichtbewusster junger Mann. Und doch die Frage, was muss ich tun? Und am Ende kommt es ganz hart. Du kannst gar nichts tun. Das Leben, das ewige Leben kann man sich nicht kaufen und kann man sich nicht verdienen. Das ist ja der Punkt, wo heute noch Menschen sich daran stoßen und man wird ja zurückgedrängt. Das kann doch Jesus diesem jungen Mann nicht zumuten. Warum nimmt er ihn nicht einfach einmal ein paar Tage mit? Vielleicht lernt er es noch. Nein, sagt Jesus. Entweder man begreift es sofort oder man begreift es gar nie. Er stößt diesen jungen Mann zurück. Und es geht gar nicht, so meine ich in dieser Geschichte, in erster Linie um das Geld. Sonst geht zuerst einmal um die Frage, ob ich das Reich Gottes mir erwerben kann. Ob ich mit meiner Frömmigkeit mir das kaufen kann. Ob ich mit irgendwelchen religiösen Ordnungen mir das hereinholen kann. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Er spürt, dass ihm etwas fehlt. Jetzt bin ich beim zweiten. Der wunde Punkt. Ich versuche es zu ordnen, damit Sie es auch auseinanderkriegen. Es ist schade, es zerreißt die Predigt, zerreißt den Fluss, aber so ein kleines Gerippe brauchen wir für unsere Gedanken. Eins fehlt dir. Jetzt haben so viele beim Bibellesen immer wieder gedacht, aha, typisch, die Reichen sind es eben, man muss sein Geld weggeben. Nein, es gibt in der ganzen Bibel kein Gebot, dass man all sein Geld verschenken soll und dass man nichts auf dem Konto haben kann. Das gibt's nicht. Sondern Jesus hat es diesem jungen Mann gesagt. Anderen hat er anderes gesagt. Eins fehlt dir. Es ist nicht richtig, dass man als Christ nicht mit Geld umgehen darf. Beobachten Sie noch einmal diesen jungen Mann. Versetzen Sie sich in ihn hinein, dann verstehen Sie es. Dieser junge Mann kommt und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Und Jesus spürt, das ist ein Idealist, wie er im 20. Jahrhundert leben kann. Ein junger Mann, der sagt, ich will mich für das Gute und Edle und Schöne einsetzen. Ich weiß, ich bin nicht vollkommen, ich habe noch viele Schwächen in meinem Charakter, aber ich bin dabei. Ich will die Unterweisung haben, den Ratschlag von dir, was muss ich tun? Und dann gibt ihm doch Jesus die Abfuhr zuerst an der Stelle, was er unter gut versteht. Kein Mensch ist gut. Eigentlich hätte ja Jesus dieses Wort gut verdient. Aber Jesus wusste genau, dass dieser junge Mann es gar nicht so tief gemeint haben kann. Er hat ja dieses oberflächliche Meinen von gut. Und da setzt ihm Jesus seine Ethik ganz hoch. Du willst gut sein, das sind deine Ideale. Dann lebe nach göttlichen Prinzipien. Ich treffe tagtäglich Menschen, die sagen, wissen Sie, ich gehe in keine Kirche, ich will da nicht so christlich sein wie Sie und nach der Bibel und so, aber ich lebe auch sozial engagiert. Oder ich habe auch meine ethischen Prinzipien. Und da fordert Jesus heraus und sagt, wenn du das als Lebensziel hast, dann setze dir nicht deine Maßstäbe nach den Fehlern der anderen Menschen. Sag, ich setze ein bisschen höher, als die anderen ihre Maßstäbe haben. Wenn du Leben, ewiges Leben haben willst, wenn du ein Mensch sein willst, der sein Lebensziel erreicht, dann kannst du nur nach den reinen und letzten Prinzipien des ewigen Gottes leben. Und da wird dieser junge Mann ja schon herausgeholt aus seiner idealistischen Traumwelt. Unsere Vorstellungen, die sind immer schon reduziert. Wir haben ja schon unser Lebensverhalten geändert, weil wir sagen, keiner ist vollkommen, jeder hat seine Schattenseiten. Und Jesus sagt, wenn du etwas tun willst, dann musst du leben wie Gott. Wenn du den Weg der religiösen Pflichterfüllung wählst, dann musst du wie Gott leben. Wenn du durch dein soziales Handeln gerecht werden willst, dann musst du leben wie Gott. Dann musst du Liebe und Treue in der ganzen Erfüllung leben. Und das hat den jungen Mann tief getroffen. Er hat es gar nicht verstehen können. Jesus hat gesagt, übersetz mal deine hohe ideale Welt, die du hast, in deine Geldgeschäfte. Und dann siehst du, dass du das gar nicht lebst. Und ich will manchem jungen Menschen heute sagen, der groß vom sozialen Engagement redet, warum dies sein Verhältnis zu den Mädchen nicht betrifft, die er ausnützt, schlimmer als der ärgste Kolonialsklavenhändler des vorigen Jahrhunderts, die ihm zur Lustbefriedigung dienten. Der vor 2 Tagen in der Nacht 2 junge Menschen mitgenommen, die Tremper waren, es hat mich erschüttert. Ein Freimut, ich bin für das Gute und das Edle. Am Übrigen, was meinem Leben nützt und was mir dient. Eine Unklarheit bei bestem Wollen. Da trifft Jesus diesen jungen Mann an dieser Stelle und sagt, du willst gut sein, das war dein Wort, nicht mein Wort. Jesus hat nie von uns verlangt, dass wir gut sein müssten, um das ewige Leben zu erben. Dann würde keiner von uns selig. Aber der junge Mann hat es behauptet. Das hat er sich eingebildet in seinen frommen Träumen. Ich will gut sein. Und Jesus sagt, wenn du gut sein willst, das sind deine Worte, lebe gut. Du weißt, was das heißt, du hast Geld. Dann verteile dein Geld. In deinen Denkkategorien, leb mal gut. Er schlägt ihn mit seinen Waffen. Und dann wird sichtbar, dass er das gar nicht leben kann. Wir stehen an der Stelle, wo Menschen immer zerbrochen sind und spüren, sie sind nicht gut. Man wartet in der ganzen Geschichte, dass der junge Mann zu Jesus sagt, Herr, ich bin nicht gut, ich sehe es jetzt. Gibt's noch einen Weg zum Leben? Und das kommt nicht. Er dreht sich um und geht. Dabei hat ihm Jesus ein ganz tolles Angebot gemacht, ein Geschäft ihm angeboten, wie man es schöner sich gar nicht vorstellen kann. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ich weiß, dass reiche Leute besser rechnen können als dumme Leute, die wissen, was Sachen wert sind. Wie kann dieser junge Mann, der sogar weiß, dass es ewiges Leben gibt, nicht besser rechnen? Der müsste doch denken können, was sind Millionen dieser Welt, wenn ich einen Schatz im Himmel habe? Ein Angebot macht ihm Jesus, wie sonst in der Bibel gar nicht drinsteht. Wenn du das tust, du könntest einen Schatz dir holen. Ach, hätten nie holen können. Weil man sich den Schatz nicht selber verdienen kann. Aber eigentlich ist das Traurige der Geschichte, dass er den größten und unvergleichlichsten Schatz, den es gibt, ausschlägt und sagt, den will ich nicht, auf den verzichte ich. Dass er zurückgeht und seine Kontobücher nimmt und meint, damit könnte er leben. Er ist angebunden an die sichtbaren Dinge. Und da haben wir es oft beim Hören dieses Wortes oft uns sehr leicht gemacht und sagen, der junge Mann, der war gebunden. Wir sind doch gebunden. Wir sind doch mit allen Fasern angebunden. Wie sorge ich mich, wenn es einmal mit dem Geld nicht richtig reicht? Wie sind wir darauf angewiesen, dass wir unser Geld ausgeben können? Wie rechnen wir oft im Geiz? Wie sind wir an alle sichtbaren Dinge angebunden? Es geht doch nicht bloß um Geld. Wie sind wir an sinnliche Dinge angebunden? Wie sind wir aufs Fühlen angewiesen? Wir sind doch mit allen Fasern unseres Lebens an die sichtbare Welt gebunden. Wir dürfen doch nicht diesen jungen Mann jetzt ansehen und über ihn reden. Es geht doch um uns. Er steht uns nur weit überlegen vor uns. Ihn erreichen wir gar nicht, weil wir so die Gebote Gottes wohl noch gar nicht gehalten haben. Und weil es uns oft noch gar nicht so ernst war um das Heil. Aber an ihm sehen wir, wie Menschen gebunden sind. Und selbst wenn Jesus sagt, ich biete dir einen Schatz im Himmel an, dann sagen wir aber, Herr, ich habe jetzt zuerst meine irdischen Dinge zu erledigen. Ich habe keine Zeit für dich. Vielleicht mal später, wenn meine Prüfung vorbei ist, will ich mich um dich kümmern. Vielleicht, wenn ich mal meine Freundschaft in Ordnung gebracht habe, dann will ich wieder Zeit für dich haben. Vielleicht später, wenn ich mal Ruheständler bin, dann will ich mich auch wieder mehr um Gott kümmern. Der Mann merkt's gar nicht, wie er gebunden ist und den größten Schatz ausschlägt, der ihm angeboten werden kann, der unvergleichlich größer ist als alles, was es in dieser Welt gibt. Letzter Punkt, ein schockierender Ausgang dieser Geschichte. Er ging traurig weg. In der Hölle geht's sehr traurig her, weil Menschen wissen, wo Leben liegt und sie können es nicht mehr haben. Und sie finden dort nicht mehr hin. Dieser junge Mann war vorher so fröhlich. Aber jede Begegnung mit Jesus hinterlässt ja in unserem Leben eine Wunde. Und jetzt verstehen Sie, warum man auch selbst oft so aggressiv reagiert gegen Jesus. Gegen jede klare Evangeliumsverkündigung. Gegen die Bibel. Gegen die klaren Gebote Gottes. Weil in uns ja lauter Wunden sind und wir haben uns gepanzert. Und wenn wir uns nicht klar für das Angebot Jesu entscheiden, bleibt die Traurigkeit nur zurück. Und da läuft dieser junge Mann weg, traurig, denn er hatte viele Güter. Ich will es zum Schluss noch einmal klar sagen. Es steht sogar im Neuen Testament, dass es Reiche gibt, die so gelöst waren von ihrem Reichtum, dass sie Jünger Jesu waren. Josef von Arimathea und andere. Auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Paulus scheint es immer wieder durch, dass es Reiche gibt, die gelöster waren von ihrem Geld als manche Arme, die mit all ihren Gedanken immer nur an das Geld denken. Und es darf hier einmal klar gesagt werden, dass es um einen verantwortlichen Umgang mit dem Geld geht. Wir sind dankbar, dass uns Gott Geld anvertraut hat und wir sollten es auch Gott gegenüber öfter sagen. Aber ob wir am Geld hängen, ob uns dieses Geld sogar ein Hindernis wird, um den Schatz im Himmel zu haben, da wird's doch sichtbar, wie ich mit allen Fasern meines Herzens gebunden bin an diese Welt und mich nicht lösen kann. Und die Jünger fragen Jesus, ja, wie soll denn das möglich sein, dass Reiche selig werden? Da haben Schriftausleger, das ist was Tolles, was Theologen alles fertig kriegen. Die haben rausgebracht, dass mit dem Nadelöhr, ein Kamel, das durch Nadelöhr geht, da hätte man ein kleines Tor in Jerusalem, wo die Fußgänger nur durchgegangen wären, auch Nadelöhr geheißen. Das also neben dem großen Tor stand. Und da könnte man also ein Kamel, wenn man vier Männer richtig drücken, auch zur Not durchkriegen. Dann würde es also heißen, dass man als Reicher, wenn vier hinten tüchtig schieben, ihn doch durchkriegen kann ins Reich Gottes hinein. So kann man das Wort Gottes zu einem Nonsens machen. Jesus will sagen, guck mal Nadelöhr an. Was ist das? Nicht mal einen Millimeter dick. Und da schieben Kamel durch. Das geht doch nicht. Und spontan reagieren die Jünger und sagen, unmöglich, wie soll denn einer ins Himmelreich kommen? Das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt, ist unmöglich. Ihr habt recht. Ein Mensch kann nicht ins Reich Gottes kommen. Aber Gott kann. Und das hat Gott getan, dass er Gebundene frei macht. Wie macht er uns frei? Wir haben es vorher gesungen, Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich von allen Dingen. Das hat Jesus uns dargestellt, immer wieder in seinem stellvertretenden Sterben. Dass dieses Leben, das wir erwerben und unsere Frömmigkeit und die Reichtümer, die wir anhäufen, nichts sind. Stell es alles vorne hin vor den Tod und dann prüf es noch einmal durch, rechne es noch einmal durch. Sie dürfen doch mit Geld umgehen. Aber Sie müssen doch so hell sein, dass Sie wissen, was ist das morgen, wenn ich weggerufen werde von dieser Erde? Habe ich dann mein Geld wirklich weise verwaltet? Ist das das letzte Ziel meines Geldes, dass sich die Kinder drum streiten und sich noch drüber entzweien? Sie müssen doch fragen, wofür lebe ich? Ist es sinnvoll, einen höheren Posten zu erklimmen, wenn ich damit in Gewissenskonflikte komme? Sie müssen doch fragen, habe ich dann überhaupt noch Zeit, mein Leben auch vor Gott so zu leben? Dann schlage ich doch lieber einen guten Posten aus. Es kann doch nicht um die Menge des Geldes gehen, das ich erwerbe. Wie weit sind wir gebunden an die irdischen Dinge und an das, was uns jetzt so wichtig ist, an Genusssucht, an Befriedigung, an äußere Dinge, Alle sind wir gebunden, nicht nur der reiche junge Mann, nicht nur die Reichen. Reiche und Arme, Wohlhabende und Habenichtse, alle sind wir gebunden. Aber Gott kann bekehren. Gott kann Menschen herausreißen. Und dazu entzaubert er uns den Reichtum. Das ist ein Wort Jesu, dass er vom Betrug des Reichtums sprach. Nicht, dass er das jedem unterschoben hätte, dass das Geld unredlich wäre, das sich in seinem Geldbeutel befindet, sondern dass Reichtum Menschen betrügt und ihnen etwas vorgaukelt, was sie gar nicht nachher finden. Und da muss man sich lösen von der dämonischen Macht des Reichtums und des Geldes und der irdischen Dinge und der sinnlichen Dinge. Und dann wollte ich, dass wir es nicht bloß hören im Blick aufs Geld. Es gibt Menschen, die ihr Leben verspielen, weil sie meinen, Ehe sei die Erfüllung. Das ist genauso wenig. Das Thema des Geldes hat Jesus oft angesprochen, das Thema der Geschlechtlichkeit hat er oft angesprochen, aber es gibt noch ganz andere notvolle Dinge, wo man gebunden sein kann. Da ist am Ende eine große Zusage Jesu gegeben, und mit der will ich schließen. Er kann frei machen, er kann lösen. Darum will er uns ganz herausreißen von den Bindungen. Ich will die Predigt nicht so schließen, dass Sie meinen, es ging jetzt darum, dass ich mich löse. Ich muss eben jetzt mich lösen von den irdischen Dingen. Sie können es gar nicht. Und wenn Sie rausgehen von der Kirche, leben Sie im Selbstbetrug dieses jungen Mannes, wenn Sie sagen, jetzt will ich mit meinem Geld Ordnung schaffen, sondern bitten Sie Gott, Herr, gib mir deinen Geist, dass ich die irdischen Dinge realistischer sehe. Dass ich mich sehe in meiner ganzen Verfallenheit und Gebundenheit an diese Mächte. Und dass über mir steht, dass du für mich starbst und die Hand zu mir reichst und deine Hand mich fasst. Ich werde nur aus Erbarmen Gottes selig. Ich werde nur aus Vergebung selig. Und es gibt in der Kirche genügend Geizkrag. Und es gibt genügend geizige Kirchengemeinden und Christengemeinden. Herr, reiße du uns heraus aus Geiz und Habsucht, dass wir den Schatz erwerben, das ewige Leben. Er will dich frei machen, ganz frei. Amen. Und nun singen wir ein Lied vom Grafen Zinzendorf, 523. Da sind zwei schöne Verse, die wir noch selten gesungen haben, wie uns der Herr losreißen will von allen Bindungen, die uns an Nichtiges binden und uns von Gott abhalten. 523, mein Freund, wie dank ich deiner Liebe, die Verse 3 und 4.
Thank you.
Wollen beten. Herr Jesus, du kannst auch so tief hineinleuchten und jedem jetzt das eine zeigen, das Not ist. Wir sind alle blockiert, um dir ganz zu dienen und dir ganz zu vertrauen. Ob das eine Sache der eigenen Ehre oder der Überempfindlichkeit ist oder irdische Sorgen oder Sucht nach Lebenserfüllung und Befriedigung. Du weißt, wie das oft gar nicht zusammenfällt mit unseren frommen Idealen, die wir haben. Und darum bitten wir dich immer wieder, bürste uns den frommen Glanz ab, damit das Dunkle hervortritt, damit wir uns nie einreden, wir wären schon vollkommen ohne deine Vergebung. Und da danken wir dir, dass bis in die Todesstunde hinein deine vergebende Hand uns hält. Und das ist dein Wunder, dass du uns selig machst. Nicht wir können's. Wir können nur deine Hand im Glauben fassen und dir vertrauen. Und gib doch auch, dass es bei uns jetzt Energien freisetzt, dass wir uns nicht betrügen lassen von den sichtbaren Dingen und frei werden, uns ganz auf dein Wort zu verlassen. Wir danken dir für dein klares Reden mit uns heute Morgen, für deine Gegenwart. Und wir bitten dich auch für Ideen, wie wir mit unserem großen Vermögen, das du uns anvertraut hast, helfen können, auch angesichts der Not der Welt, wie wir das auch einsetzen können in deine große Weltmission, dass dein Reich gebaut werde und darüber Menschen selig werden. Hilf uns zu klaren Ordnungen, schaffe du, dass uns das in den Fingern brennt, was vor dir nicht richtig ist. Und hilf auch, dass wir in Ordnung bringen können, was an unrechtem Gut sich in unseren Fingern befindet. Wir wollen dich bitten für unsere Welt in ihrer ganzen Spannungsgeladenheit, in ihrem Unfrieden. Setze du die Christen weltweit, dass sie dein Evangelium verkünden von deinem großen, ewigen Frieden, der diese ganze Welt überdauert und höher ist als alle Vernunft. Und geh mit uns auch hinein in die Aufgaben der kommenden Woche. Wir befehlen sie dir an. Gib uns Geschicklichkeit und Weisheit, wie wir alles angehen sollen. Und wir wissen uns auch jetzt verbunden mit den Kranken, die nicht unter uns sein können, mit den Alten, mit den Sterbenden. Sei du ihnen nahe und tröste sie. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 529, die Verse 3 und 4. Das frischt uns an, ihr Brüder.
Thank you. muss noch ein persönliches Wort sagen. Es tut mir immer leid, wenn ich Ihnen was Unbequemes sagen muss. Und wir haben, ich weiß nicht, Jahre gezögert, das einmal zu sagen. Wir haben immer Probleme mit zu spät kommenden. Nicht, dass Sie das auffassen als einen Vorwurf an Sie. Ich weiß doch, wie es ist. Ich komme ja im Leben viel öfter zu spät als Sie. Um das geht es jetzt nicht. Ich weiß doch, wie das Parken hier kompliziert ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich Ihnen schon 5 Parkhäuser gebaut hier zu unserer Kirche. Das ist alles kompliziert, sondern verstehen Sie es bitte, mir ist es nicht möglich, und da will ich nicht nachgeben, dass beim Gebet, beim Chorgesang oder bei der Schriftlesung irgendeiner durch die Türe geht. Das lenkt uns ab, und ich spüre das, wie dieses Wort an Ihnen vorübergeht. Und mir scheint das eine List des Teufels zu sein, dass er uns ablenkt. Ich habe mal selber Dienst getan an einem Gottesdienst, wo ich nicht predigen musste. Ich wurde mit solchen Worten traktiert, dass ich aufgegeben habe. Ich verstehe, dass unsere Kirchengemeinderäte müde sind und sagen, das hält der härteste Mann nicht durch. Die Leute, die gehen durch wie ein Panzer. Also darf ich es Ihnen nochmal so offen sagen, wir müssen uns einfach aneinander erinnern. Verstehen Sie es bitte, Sie dürfen gerne zu spät kommen, beim Lied vor der Predigt dürfen Sie nochmal rein. Aber wir müssen einfach um der Stille und der Sammlung unseres Gottesdienstes willen das so tun. Oder Sie müssen rübergehen zur Übertragung. Ich freue mich auch, wenn Sie vor halb kommen. Wenn schon viele da sind, dann singen wir noch ein Lied vorher, das ist auch schön. Oder irgendwie, dass Ihnen nicht langweilig wird. Aber mir ist es wichtig, dass unsere Schriftlesungen nicht immer so zerbrechen. Ich könnte es ganz einfach machen, wie in den anderen Stuttgarter Kirchen, dass wir bei der Schriftlesung stehen bleiben. Dann wird auch keiner einen Platz suchen. Aber das geht oft nicht, da meistens Chorgesang dazwischen ist. Und auch dort beim Chorgesang, das hört man hinten immer. Und der Kunstgenuss ist hin. Wenn Sie mal in der Liederhalle sind, wissen Sie, dass Sie da einfach auch nicht reinkommen. Da sind einfach die Türen zu. Und ich bitte unsere Kirchengemeinderäte in ihrer Gegenwart, dass Sie es konsequent jetzt wieder praktizieren und niemand wehtun wollen. Ich freue mich doch, wenn Sie kommen. Und Sie sollen sich bei uns wohlfühlen, aber wir wollen auch den Segen nicht verlieren. Und nun fassen Sie es bitte nicht als schulmeisterliche Sache von mir aus, sondern um der Sammlung willen und um des Dienstes. Steht auch nochmal auf dem Notizenzettel. Auch mit Kindern. Wir freuen uns, wenn Kinder hier sind, aber verstehen Sie es nicht, jeder hat die Nervenkraft, wenn ein Kind so leise redet. Wir haben auch jetzt die Taufen aus dem ersten Gottesdienst ganz herausgenommen und nur noch 4-mal im Jahr im zweiten Gottesdienst. Es war auch zu schwierig mit den Kassettenaufnahmen und so weiter. Wir machen dann Taufgottesdienste und da kann ja die Gemeinde genauso dabei sein. Und 4-mal im zweiten Gottesdienst im Lauf eines Jahres. Das wäre zu dem Allgemeinen zu sagen. Heute Mittag ist Altenmittag. Ich darf Sie noch einmal einladen zu unserem Zusammenkommen um 15 Uhr, alle ab 65 Jahren mit Ihren Ehegatten, egal wie alt die sind. Am nächsten Sonntag predigt Missionsinspektor Ernst Vater. Er fliegt am nächsten Tag nach Bangladesch. Es ist freundlich, dass er diesen Dienst noch bei uns tut. Ich freue mich, dass er uns auch eine Missionspredigt halten kann. Das ist immer wieder die Aufgabe groß macht. Am nächsten Samstag ist das Konzert von Herrn Hirzel. Ich denke, am besten ist, Sie nehmen den Zettel am Ausgang mit den jungen Leuten, verteilen den nachher, dann wissen Sie alles. Danken unserem Herrn Hirzel und allen Ausführenden, dass sie sich so viel Mühe machen für uns. Alle Helfer, die beim Bazar dieses Jahr helfen können, die lade ich ein am Mittwoch um 15 Uhr. Wer mithelfen kann bei unserem Bazar, die Vorbesprechung ist am kommenden Mittwoch um 15 Uhr. Dürfen Sie gern unverbindlich dabei sein. Und noch das Letzte, unser Opfer. Wir haben ja bei Hilfe für Brüder diese ostasiatischen Predigerausbildungsstätten auf Malaysia und auf Thailand. In Malaysia ist ja die Lage gegenwärtig so, dass in Malaysia es Regionen gibt, die es ganz selten auf der Welt gibt. Ich glaube nur noch in 5 oder 6 anderen Staaten, wo jede Evangeliumsverkündigung verboten ist. Es gibt in Malaysia ganz radikale Moslemgruppen. Das gibt es sonst praktisch nur noch in Libyen, in Marokko, kaum dort vielleicht. Es sind ganz wenig Staaten, wo es so einschränkend das Evangelium nicht erlaubt wird zu verkündigen. In Oststaaten viel freier, in Russland viel freier, in China freier als in Teilen Malaysias. Das Schlimme ist, dass auch die Missionare seit längerer Zeit diese Aufenthaltsgenehmigung nur noch sehr spät und sehr schwierig bekommen und dann nach 10 Jahren überhaupt nicht mehr verlängert bekommen. Das ist immer schade, dass die erfahrenen Missionare nicht mehr zurückkehren können. Und darum ist der überseeischen Missionsgemeinschaft, die steckt hinter dieser MIRI-Bibelschule, Das ist die alte China-Inlandmission von Hudson Taylor. Die hat uns dringend gebeten, doch zu helfen, dass dieses Miri Bible College auf Sarawak ausgebaut werden kann, und das ist uns wichtig. Ebenso wie auch von dieser überseeischen Missionsgemeinschaft dieses Bibelseminar von Thailand. Es ist kein Druckfehler. 0,1% der Bewohner Thailands sind eingeschriebene Mitglieder von Kirchen. Wenn man alles mitzählt, wer im Einflussbereich der evangelischen Verkündigung liegt, könnte man vielleicht auf 1% kommen. Aber eingeschriebene Mitglieder evangelischer Kirchen sind in ganz Thailand 0,1%. Das ist erschütternd. Und dass wir mithelfen dürfen, dass die einheimischen Christen ihren Verkündigungs- und Evangelisationsdienst tun, das ist uns wichtig in dieser Zeit, und danke für alle Opfergaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.